ARD.
Moin, ich bin Maike Nielsen. Schon wieder eine ganze Menge passiert heute bei uns in der Stadt. Fassen wir gleich für euch zusammen. Da geht's zum einen um die Gruppierung Muslim Interaktiv. Die ist heute verboten worden. Warum und was das Verbot bedeutet, darüber reden wir gleich. Dann, in Hamburg gibt's noch immer viel zu viele junge Menschen ohne Ausbildungsplatz. Das hat heute Hamburgs DGB-Chefin Tanja Schaffler kritisiert. Außerdem, wie geht es eigentlich den Obdachlosen bei uns in der Stadt? Darüber sprechen wir heute auch aus aktuellem Anlass und warum es heute Proteste an der Hamburger Uni gegeben hat. Wir haben heute den 5. November.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Demonstrationen auf dem Steindamm in St. Georg im vergangenen Jahr von Muslim Interaktiv. Das ist eine islamistische Vereinigung und die hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt heute verboten. Heute Morgen hat die Polizei deswegen auch in drei Bundesländern Objekte durchsucht, 7 davon in unserer Stadt. Ingmar Schmidt, unser Polizeireporter, du hast ja mehrere dieser Demonstrationen auf dem Steindamm beobachtet. Was genau ist das für eine Vereinigung?
Ja, ich war auch letztes Jahr tatsächlich mit auf der Straße und ich muss sagen, das war schon auch so ein bisschen beängstigend, weil da eine riesige Menschenmenge stand, straff organisiert, die auf Kommando Schilder hochhielten, die Frauen, wie oft beim Muslim Interaktiv, abseits, die hatten also einen eigenen Block, weil die durften nicht bei den Männern stehen. Und wie sich das angehört hat, da können wir mal kurz reinhören.
Muslime schweigen nicht!
Ja, so ging das dazu, von starken Polizeikräften natürlich begleitet und wie gesagt auch sehr, sehr gut organisiert. Diese Gruppe gab es seit 2020. Diese Demonstrationen wurden dann immer zu sehr professionell gemachten Videos geschnitten, die sich auch sehr schnell im Netz verbreitet haben. Deshalb hat Hamburgs Innensenator Andi Grote auch angesichts des Verbots heute von einem Schlag gegen den modernen TikTok-Islamismus gesprochen. Und Sina Imhoff, die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Hamburg, die hat mal erzählt, mit welcher Geschichte diese Gruppe immer rausgegangen ist.
Teil der Botschaften von Muslim Interaktiv war oder ist ja auch immer, eine Opferrolle zu kreieren und zu sagen, dass Musliminnen oder insbesondere eben junge Muslime in diesem Land Opfer sind, die hier nicht gewollt sind, denen keine Chance eingeräumt werden soll. Und das ist ein attraktives Narrativ, würde ich sagen, wenn ich selber das Gefühl habe, mein Leben nicht so gestalten zu können, wie ich das möchte. Und dann kommt jemand von außen und sagt, man sei auch nicht selber daran schuld, sondern es seien die anderen, ist das immer sehr verführerisch.
Ja, und da gab es auch vor einem Jahr schon mal dann eine größere Razzia und im Jahr davor auch schon mal eine größere Demo, die auch die Behörden ziemlich überrascht hat. Und dann ist man schon verschärft gegen diese Gruppierung vorgegangen und heute eben nun das Verbot durch den Bundesinnenminister.
Das, was Sina Imhoff da gerade ausgeführt hat, das erinnert mich so ein bisschen an die Sprüche, die auch auf den Schildern zu lesen war, die die Demonstranten da hochgehalten haben. Da steht dann zum Beispiel Meinungsvielfalt, aber nicht für uns Muslime. Also das ist eben so ein bisschen das Bild, das sie vermitteln wollen. Ne?
Ja, genau. Das, und damit wird natürlich auch so ein Gemeinschaftsgeist erzeugt, in dem eben immer wieder gesagt wird, also wir Muslime müssen hier zusammenhalten. Wir werden hier unterdrückt. Wir haben hier nicht dieselben Chancen. Und auch Hamburgs Innensenator Andi Grote hat sich heute nochmal dazu geäußert. Er begrüßt das Verbot und hat auch nochmal erklärt, was aus seiner Sicht Anliegen war dieser Gruppe.
Muslim Interaktiv verfolgt eine Erzählung, die heißt, als Muslime kann man in Deutschland nicht frei leben. Der Staat unterdrückt euch. Wir sind eure Schutzmacht. Wir setzen ein anderes System durch. Klammern, am Ende geht es um ein Kalifat. Es wird ein Konflikt hergestellt zwischen der Verfassungsordnung, zwischen der Demokratie und dem Leben als ordentlicher Muslim. Das spaltet und polarisiert unsere Gesellschaft. Und hat natürlich eine antidemokratische Grundausrichtung.
Ja, und heute Morgen gab es eben Durchsuchungen in mehreren Stadtteilen, unter anderem auch in Billstedt und Mümmelmannsberg. Das Bundesinnenministerium sagt, da sind jetzt die ganzen Strukturen von Muslim Interaktiv zerschlagen worden. Es gibt keine Server mehr, der Internetauftritt ist Geschichte, da ist auch nichts mehr zu finden. Nach dem Vereinsrecht ist jetzt diese Gruppierung verboten worden und auch das Vereinsvermögen ist eingezogen worden.
Wie reagieren denn in Hamburg die Parteien auf das Hausverbot?
Ja, da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Also Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, der hat die Entscheidung schon begrüßt und hat auch gesagt, dass die in Hamburg vor allem vom Verfassungsschutz gesammelten Erkenntnisse maßgeblich dazu beigetragen haben, dass jetzt dieses bundesweite Verbot gekommen ist, weil die Gruppe auch hier in Hamburg besonders aktiv war. Und Hamburgs Verfassungsschutzchef Thorsten Voss, der hat nochmal betont, es geht auch nicht darum, den Islam zu verbieten. Also eigentlich schützt dieses Verbot auch eher die Religion, damit sie eben nicht von Verfassungsfeinden missbraucht werden kann für eine solche Ideologie. Und die Hamburger CDU sagt auch, also Aufrufe zu Hass auf unseren Straßen und Forderungen nach einem Kalifat irgendwo auf dem Steindamm in St. Georg, das ist absolut inakzeptabel.
Ja, danke schön, Ingmar Schmidt. Und wir sagen jetzt herzlichen Glückwunsch an 17.725 junge Hamburgerinnen und Hamburger. Die starten nämlich in diesem Jahr hier in der Stadt ihre Ausbildung. In diesem Jahr gab es erstmals seit der Corona-Pandemie wieder mehr Bewerberinnen und Bewerber. Da hat Frauke Reinig mal drauf geguckt. Und ja, die Zahlen sind gut, oder Frauke?
Ja, es gibt wieder mehr junge Menschen, die sich für Ausbildung interessieren, plus 2% knapp. Und das ist natürlich eine gute Nachricht. Andererseits gibt es weniger Stellen, die angeboten worden sind. Also die Betriebe merken dann schon, dass die Konjunktur ein bisschen schwächelt. So eine Ausbildungsstelle ist ja auch ein Investment. Und obwohl viele wissen, dass die Fachkräfte brauchen und auch ausbilden müssen, gibt es weniger Angebot. Es gibt insgesamt aber noch mehr Angebot als Nachfrage.
Ja, wie passt das zusammen?
Naja, das Problem ist, dass es eben nicht die richtigen Matches gibt sozusagen. Mhm. Es gibt so die Top-Berufe, die jeder kennt und dann auch jeder machen möchte. Elektroniker ist total beliebt, aber auch Bürokauffrau. Diese Dinge, die man halt kennt, Kfz-Mechaniker. Und dann gibt es eben auch ganz viele Berufe, von denen noch nie jemand was gehört hat. Insgesamt über 250 Ausbildungsberufe gibt es in Hamburg. Und deswegen hat Sönke Fock, der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, auch einen Tipp.
Also ich glaube, da sich zu orientieren von Seiten der jungen Leute, auch in der Jugendberufsagentur, mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur in das Gespräch zu kommen. Was gibt es vielleicht auch für alternative Ausbildungsrichtungen, die meinen Vorstellungen entsprechen? Das ist der erste Rat.
Ja, und der zweite Rat ist dann Praktika machen und einfach mal reinschnuppern.
Mhm, damit man das selber auch weiß, was so gut zu einem passt. Ne? Kenne ich selber auch noch aus der Schulzeit. Du hast ja heute auch mit Auszubildenden selbst gesprochen. Wie optimistisch sind die denn später auch einen Job zu finden?
Also ich muss sagen, das ist schon wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, als du aus der Schule raus bist. Wir sind beide in einem ähnlichen Alter und uns wurde immer gesagt, es ist ganz schwierig. Später Berufe finden, ganz schwierig. Das Problem hat die jüngere Generation nicht. Ich habe da mit Daniele Götz gesprochen. Die macht gerade eine Ausbildung zur Elektronikerin für Berufstechnik.
Ich muss natürlich die Ausbildung schaffen, davon gehe ich jetzt aber mal aus. Aber ich kann alles machen. Theoretisch könnte ich auch noch eine andere Ausbildung in einem ganz anderen Themenbereich anfangen. Aber ich kann damit studieren, ich kann damit mich fortbilden, ich habe eine gute Grundlage. Mein Kollege hat auch gesagt, eigene Firma, das ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber man kann alles machen, Meistertechniker, also ich weiß, ich habe meine Möglichkeiten und ich mache mir keine Sorgen.
Also das ist die Generation Fachkräftemangel und das war auch ganz klar nochmal heute die Botschaft, wer sich jetzt ausbilden lässt zu einer Fachkraft, der muss sich eigentlich gar keine Sorgen machen, später einen Job zu bekommen.
Ja. Ich freue mich für die junge Generation. Super. Und ja, danke schön. Frauke Reinig.
Sehr gern.
Ich bin zurzeit wieder öfter mit der S-Bahn in Hamburg unterwegs. Und da fallen mir besonders viele Obdachlose an den Bahnhöfen auf. Und ja, viele von denen offenbar in sehr schlechtem Gesundheitszustand. Dass das nicht nur so jetzt mein Eindruck ist, das bestätigt jetzt auch das Ergebnis einer Gesundheitsbefragung von obdachlosen Menschen. Die hat die Sozialbehörde nämlich durchgeführt. Susanne Röse hat die sich mal genauer zu Gemüte geführt. Was genau wollte die Behörde denn da wissen, Susanne?
Ja, also es wurde zum Beispiel gefragt, ob sie eine gültige Krankenversicherung haben, ob sie medizinische Angebote in Anspruch genommen haben und wenn nicht auch, was die Gründe dafür sind, dass sie sie nicht genommen haben in Anspruch. So gaben zum Beispiel 3/4 der deutschen Obdachlosen in Hamburg an, krankenversichert zu sein und auch 42% der ausländischen Betroffenen. Die meisten nutzten eher Angebote, so leicht erreichbare Angebote wie das Zahnmobil, das Gesundheitsmobil oder ärztliche Sprechstunden in den Tagesaufenthaltsstätten. Und etwa die Hälfte gab an, bei Krankheit keine Arztpraxis und kein Krankenhaus aufzusuchen, weil sie zum Beispiel dort schlechte Erfahrungen schon mal gemacht hatten oder nicht krankenversichert sind.
Und insgesamt kann man aber sagen, dass viele eben angegeben haben, dass sie sich nicht besonders gesund fühlen, richtig?
Ja, immerhin mehr als die Hälfte sagen, also sie fühlen sich nicht besonders gesund oder Eher schlecht, ja.
Und was macht die Sozialbehörde jetzt mit dem Ergebnis?
Also erstmal sagt sie, das ist ja nicht überraschend. Sie kennen natürlich die Situation auf den Straßen. Sie haben ja auch das Winternotprogramm. Also das zeigt, dass immer schon die letzten Jahre, dass die gesundheitlich sehr stark belastet sind, die obdachlosen Menschen hier in Hamburg. Und sie wissen auch, dass viele Betroffene nur schwer Zugang haben zu medizinischen Angeboten. Aber ja, eigentlich sieht sich die Sozialsenatorin bestätigt. Also zum Beispiel haben sie ja gerade vom halben Jahr ungefähr das Streetwork-Mobil eingeführt. Sie haben die Repsoldstraße am Hauptbahnhof, wir haben viel berichtet, das Bürogebäude gekauft. Da sind gerade 30 Übernachtungsplätze entstanden. Dort soll eine psychiatrische Notfallambulanz Anfang des Jahres starten und auch noch mehr Hilfsangebote. Also die sieht sich eigentlich bestätigt in ihrem Weg, näher an die Menschen ranzukommen.
Ja, also schon eine ganze Menge Hilfsangebote. Aber meinst du, das reicht aus? Immerhin sagt die Stadt ja, bis 2030 soll es gar keine Obdachlosen mehr in Hamburg geben.
Ja, das ist natürlich ein großes Ziel bundesweit. Das ist der nationale Aktionsplan. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, 4000 Obdachlose hier in Hamburg, vor 6 Jahren waren es noch 2000, 4000 aktuell, dann finde ich die Zahlen nicht sehr ermutigend und da müsste schon noch sehr, sehr viel mehr passieren.
Dankeschön, Susanne. Ja, von dem, was die Stadt in Zukunft einmal erreichen will, springen wir mal kurz zurück zu einem Ereignis in der Vergangenheit. Das wurde heute gewürdigt. Und zwar geht's um das Banner, das Hamburger Studenten vor mehr als einem halben Jahrhundert hochgehalten hatten, mit dem heute berühmten Spruch, unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren. Mit den Talaren waren die der damaligen Professoren gemeint. Heute wurde an der Uni eine Gedenktafel enthüllt. Peter Helling war dabei. Diese Gedenktafel, ja, die soll eben an dieses Ereignis erinnern. Warum ist das so wichtig für unsere Stadt, Peter?
Es ist deswegen wichtig, weil es vielleicht einer der wichtigsten Momente der Studentenbewegung der 60er Jahre war und eben nicht nur vom damals etwas erzählt, sondern auch von morgen. Es ging darum, dass zwei junge Studenten, 23 und 24 Jahre, damals den Mut hatten, sich vor 1700 Leute zu stellen und zu sagen, wir wollen eine Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, wir wollen das Ende von verkrusteten Strukturen an der Universität. Und damit lösten sie wirklich eine Lawine aus. Dieses Foto der beiden, das kennen ja wirklich sehr, sehr viele, das ging in die Geschichtsbücher ein. Und daran sollte jetzt erinnert werden. Spannenderweise war einer der beiden Studenten auch da, das war nämlich Gerd Hinnack-Behlmer, der war anwesend. Sein Kollege, der ist schon vor einigen Jahren verstorben, aber er war da und irrerweise wurde diese Aktion heute auch von Studierenden gestört.
Aber warum?
Ja, die haben sich für Frieden eingesetzt, für Abrüstung und haben bewusst dieses Datum gewählt, um im Schatten dieses großen Ereignisses auch wieder ein bisschen zu stören und zu sagen, wir sind für heute da, wir wollen uns einsetzen. Also man merkt schon, dieses Datum ist prägend für mehrere Generationen.
Also sie wollten nicht diese Veranstaltung stören, sondern sie wollten sozusagen den Mut der beiden aufgreifen, um heute nochmal auf aus ihrer Sicht Missverhältnisse aufmerksam zu machen.
So ist es. Also genau das. Also nicht inhaltlich das hinterfragen, wogegen damals auch so mutig protestiert wurde, sondern tatsächlich dieses Ereignis zu nutzen. Und damit merkt man, das hat ganz schön Strahlkraft. Da standen circa 200 Leute und der Universitätspräsident hat alle begrüßt. Und dann wurde gefragt, gibt es denn noch Mitstreiter, Mitstreiterinnen von damals und tatsächlich gingen dann so 10, 11 Arme hoch von älteren Herrschaften, alle so um die 80, die damals als junge Studierende mit dabei waren und damals wohl an diesem historischen Tag wirklich gejubelt haben im Audimax. Das war wie ein Korken, der losging. Und deswegen, da hat man wirklich heute nochmal gemerkt, dass das nicht ein Termin für die Geschichtsbücher ist, Haken dran, sondern einer ist, der was für morgen auch sagt. Ich habe übrigens noch mit Gerd Hinnack-Behlmer gesprochen und der sagte, die jungen Leute von heute, die sollten vielleicht sich immer auch ein bisschen Mut nehmen, Autoritäten zu hinterfragen und sich einen eigenen Kopf zu machen. Also eine Botschaft für heute, für morgen.
Ja, danke schön, Peter, für diese sehr lebendige Schilderung. Ja,
gerne.
Das war's von uns. Jetzt geht's ab in einen Abend mit Supermond. Der leuchtet nämlich heute Abend über Hamburg. Und er erscheint uns ganz besonders groß heute, weil er uns um die 30.000 Kilometer näher ist als sonst. Das hält so manche eine von uns vom Schlafen ab, hat uns Oliane erzählt.
Das scheint weiß dran zu sein, das stimmt. Wir haben schlecht geschlafen zumindest, der Kleine und ich. Und ich komme aus dem Altersheim, habe ich vorher gearbeitet. Und da war das auch so, dass alle Frauen vor allem, dass die besonders auf auf den Vollmond reagiert haben, dass sie dann in der Nacht schlecht geschlafen haben.
Naja, zumindest haben die Nichtschläferinnen denn heute Nacht was Schönes zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch mit dem Supermond einen super Abend. Danke an Angie Lück für den guten Ton heute. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.